Zuckerfrei versuche ich auch, so gut es geht.
Weil letztendlich ist Landwirt eine selbstständige Tätigkeit.
Also unser Interviewpartner ist Nordfriese.
Dagebüll habe ich jetzt gerade gelernt. Also wir sitzen noch in Dagebüll.
Ich glaube, ich sitze in Garmsbüll, oder?
Nee, du sitzt in Dagebüll.
Das ist Christian Peter Carstensen.
Der wollte der Ölscheich, dem das gehört, hat günstig Land in Australien gekauft und wollte da Getreide produzieren.
Niemand hat die Absicht, ein Internet zu errichten. Liebe Landsleute, wir sind zu Ihnen gekommen, um Ihnen mitzuteilen, dass heute Ihr Facebook-Account genehmigt wurde. Wollt ihr den totalen Tweet?
Wir wollen mehr Kommentare bei Facebook und Twitter schreiben.
Der digitale Frühschoppen mit Andreas Rako und Thomas Krause.
Kann man heute mal sagen, genau.
Oder in Moin, heute ein herzhaftes Moin.
Nach Lübeck heute, du bist und ja heute in doppelter Funktion, aber.
Ja, ich fahre jetzt gleich gleich nach Nordfriesland sozusagen, ganz schnell, genau. Und du bleibst aber in Solingen, ne?
Ich bleib im Hochrisikogebiet Solingen. Ja, leider, ja. Wir bringen ja auch so ein bisschen Aktualität mit rein, denn wir sind ja heute aktueller denn je, Andreas. Wir zeichnen am Samstag auf und haben das letzte Mal gehabt.
Ja, also viel mehr Möglichkeiten hatten wir jetzt auch nicht. Ne? Also, wir wollten wie möglich, das ist bei so einer Landwirtschaftsfolge diesmal, ich spoiler mal, da ist ja Frische auch nicht ganz, ganz unwichtig. Also
frischer geht's im Grunde nicht. Frisch wie die Wurst, frisch wie die Milch. Das steht gutes Stichwort. Wort Milch. Was trinkst du heute?
Ich trinke natürlich eine Bio-Limonade, weil heute...
Wir werden alt, Andreas.
Ja,
wir werden ja richtig alt. Das ist ja furchtbar. Ich trinke auch nur Kaffee, weil das muss ich ganz kurz noch erwähnen, dass ich mir ja sozusagen selbst eine Geißel auferlegt habe, nämlich die des zuckerfreien und alkoholfreien Novembers.
Oh, ja, gut. Dann ist der ist fast zur Hälfte rum jetzt.
Das hat natürlich auch nur heidnische Gründe, damit ich dann also im Dezember wieder voll zuschlagen kann. Aber tatsächlich muss ich sagen, es fehlt mir nichts. Also es fehlt mir kein Zucker, es fehlt mir kein Alkohol. Es geht. Natürlich geht es besser mit. Aber
nein, aber es ist ja auch gut, mal das eine Zeit lang zu machen. Ich finde, also Zucker mache ich auch, Alkohol mache ich wenig, aber zuckerfrei versuche ich auch, so gut es geht.
Und es ist wirklich nur mal so ein Versuch und zu sagen, okay, mal wirklich in dem Bewusstsein. Bekannter hatte gesagt, ja, das hast du natürlich dann alles wieder drauf, wenn du zuschlägst im Dezember, aber sonst hätte ich ja auch den ganzen November schon zugeschlagen. Ja. Es gibt ja all die Leckereien und insofern,
ist vielleicht nochmal eine andere Folge. Heute wollen wir, wie gesagt, ja Landwirtschaft machen.
Genau.
Und das Wort frisch ist schon gefallen, deswegen haben wir
eine feinfühlige Überleitung.
Haben wir Nina auch dabei wieder. Jetzt freut sie sich hoffentlich.
Stimmt, genau. Und jetzt, dann machst du jetzt quasi so die Einleitung, weil du bist ja da mit gewesen, beziehungsweise schalten wir jetzt
in die Zukunft, glaube ich. Also ich komme auch immer durcheinander, aber der Freund, also unser Interviewpartner ist Nordfriese, wie wir alle, das ist ja schon mal ganz sympathisch. Das ist Christian Peter Carstensen, der wird sich gleich selber noch vorstellen. Und Christian ist gerade Papa geworden in dieser Woche, also ist ganz frisch nochmal Papa geworden, das zweite
Grüße
Mal.
Gehen raus.
Ja, ne? Also ganz toll. Und er wäre fast, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, Ceres Award-Sieger geworden. Also ist der Landwirt des Jahres, er war nominiert, er gehört zu den 30 Besten sowieso, wäre fast Junglandwirt des Jahres geworden. Für mich ist er es trotzdem ein ganz toller Typ. Ich habe ihn schon für meine andere Arbeit kennengelernt. Also ich habe ihn schon mehrfach ich kann den Namen ja ruhig sagen, für RSH interviewt. Ja. Und ich habe vor einem halben, vor Ostern habe ich mit der Schwester von Christian mal gesprochen. Schöne Grüße an Heike. Die hat uns da so ein tolles Interview mal gegeben, dass eben Lammfleisch nicht auf den Bäumen wächst, sondern dass das eben,
schade.
Gut, ne?
Ja.
Also wir schalten jetzt einfach mal rüber zu Nina und mir und ich hoffe, das klappt. Ich weiß jetzt gar nicht, Dagebüll, Garmsbüll, das ist nicht ganz klar. Thomas, schalte mal rüber.
Ja, ein Wunder der Technik. Wir sitzen tatsächlich, ihr beiden da in Lübeck und, das ist ja blöd. Nina, sag du das mal. Das kommt doof.
Ja, Also ein herzliches Willkommen jetzt aus Dagebüll, habe ich jetzt gerade gelernt. Ja. Also wir sitzen noch in Dagebüll.
Ich glaube, ich sitze in Garmsbüll, oder?
Nee, du sitzt in Dagebüll. Ach, ist die Tür hinter mir. Das ist dann wieder Garmsbüll.
Ja, den jungen Mann, den ihr hier hört, ist Christian Carstensen vom Landhof Carstensen. Toller Hofladen hier, ein toller Betrieb.
Ja.
Magst du dich einmal ganz kurz vorstellen, damit wir so ein bisschen wissen, was du hier so machst?
Ja, moin, ich bin Christian, ich bin 30 Jahre, bin Betriebsleiter hier auf dem Hof und ja, mache Direktvermarktung, bin zertifizierter Demeterbetrieb mit Mutterkuhhaltung, Milchschafhaltung und eigener Verarbeitung auf dem Hof und auch die Vermarktung.
Das heißt, du warst heute Morgen schon melken, oder nicht?
Nee, heute Morgen nicht. Die Schafsaison ist vorbei. Wir melken unsere Schafe übrigens.
Ja, genau, die Kühe werden nicht gemolken. Warum werden die Kühe nicht gemolken? Muss man Kühe nicht melken? Ich habe das immer so mal gelernt früher.
Nein, wir lassen die Kälber bei den Kühen laufen. Oh, wir haben Angus-Kühe. Oh, also eine Fleischrasse, keine Milchrasse.
Und wie viele Tiere hast du insgesamt?
Ich habe 70 Rinder und um die 180 Schafe.
Wow. Und du hast gerade das Stichwort genannt, Demeter, das heißt also biozertifiziert.
Biozertifiziert ist die Grundlage und dann bin ich auch noch biodynamisch, also Mitglied im Verband Demeter und eben Demeter zertifiziert.
Und wie seid ihr dazu gekommen? Weil es gibt ja mehrere Bio-Möglichkeiten, sage ich jetzt mal.
Viele Bio-Anbauverbände gibt es, ja. Und Demeter ist einer davon, das ist auch der älteste Anbauverband. Und das kam durch meinen Nachbarn. Da bin ich auch noch angestellt, da habe ich noch meine Stelle. Und das ist auch ein Demeter-Betrieb. Und da habe ich das dann kennengelernt. Und dadurch kam das einfach. Also man hat sich damit sehr viel befasst. Und wir haben eben auch eine kleine Kooperation und arbeiten zusammen. Und dadurch ist das so entstanden. Man hat sich das natürlich angeguckt und auch andere Anbauverbände. Aber Demeter, das passte.
Und du hast es dann gemacht, du hast dann ja den Betrieb vermutlich von deinem Papa übernommen.
Ja.
Wie hat dein Vater denn reagiert? Das ist ja für so einen gestandenen Landwirt, Nina kann mir das vielleicht bestätigen, ist ja selber auch, hat ja auch auf einem landwirtschaftlichen Betrieb ihre Jugend verbracht. Das, so was Neues ist für einen Buer ja nicht immer gleich, so ganz einfach, oder?
Nee. Nö, also gar nicht. Dass ich ihn auf Bio gekriegt habe, war schon cool und Demeter, das hat ein bisschen gebraucht. Also es ging nicht von heute auf morgen. Wollte ich ihm auch nicht antun. Also ich habe ihm gesagt, nimm dir Zeit, ich hatte Broschüren mit und es kam auch jemand vom Verband vorbei, der hat uns vieles erklärt und auch mein Vater und das sind wir ruhig angegangen. Also wir haben nicht gleich gesagt, heute machen wir Demeter und dann geht das jetzt auch hundertprozentig los. Es gibt auch ein Jahr Umstellungszeit im Demeter-Verband, bis man wirklich auch zertifiziert ist. Das heißt, von heute auf morgen geht es nicht, man muss auch wirklich sich den kompletten Betrieb umstellen, so wie man von konventionell auf Bio umstellt.
Aber das heißt doch im Klartext, dass du auch alles selber, sozusagen dein Futter selber herstellen musst nach diesen Kriterien. Das heißt, ja. Das ist ja auch ein großer Aufwand.
Ja, ist ein großer Aufwand. Das ist, der Hof wird als eigener Organismus angesehen. Also sprich, man produziert den eigenen Dünger und das eigene Futter und das spielt alles ineinander zusammen. Man versucht nur das zu nutzen, was man hat.
Und ist das, der Antrieb war jetzt aus, ich möchte nachhaltiger arbeiten oder war der Antrieb auch finanzieller Art, dass du sagst, okay, so wie der Hof bisher konventionell gelaufen ist, kann ich es nicht weitermachen, weil das wirft nicht genug ab oder was war da so?
Der Hof stand 10 Jahre lang still.
Oh. Ach,
hier wurde auf Dagebüll-Damm, auf unserem Hof, wurde keine Landwirtschaft betrieben, 10 Jahre lang.
Ach so, ja.
Und dann kam wieder der Schwung. Ich war mit der Schule fertig, habe ein paar Jahre als Geselle gearbeitet, war in Australien, im Ausland unterwegs und kam nach Hause und dann kam das so in Gang. Wir hatten dann wieder Bock, was zu machen und von mir aus kam der Impuls, Bio zu machen und dann auch später der Schritt zu Demeter und mein Vater wollte mir den Hof dann auch geben und
Aber der stand ja, wie du sagst, still. Also wie ist denn deine Motivation gewesen, überhaupt Landwirt zu werden? Weil ich kenne das ja so.
Ich bin ja damit aufgewachsen.
Ja, du bist damit aufgewachsen, aber ja. Wenn es still ist, denkt man ja, was soll ich denn hier übernehmen?
Oder? Ja, genau, natürlich. Ja. Ja, das war dann eben der Impuls. Ich hatte einfach Bock drauf. Ja. Ne? Ich dachte dann, wenn ich jetzt, wann dann? Ne? Ich bin jetzt jung, also.
Wann hast du angefangen? Also wann bist du sozusagen der Chef hier auf dem Hof?
Mit 26, 2017.
Also noch recht frisch dabei.
Sozusagen. Ja, genau.
Aber ihr seid ein Familienbetrieb,
das kann reiner sagen, Familienbetrieb, ja, genau.
Das heißt also, ihr habt ja auch einen schönen Hofladen hier, wollen wir uns nachher auch nochmal angucken, wenn wir dürfen.
Ja, gerne. Ja, das dürft ihr gerne.
Nina war auch ganz heiß drauf.
Ja, ich wollte, ihr habt auch Schaffell, habe ich gesehen mal.
Ja,
bei Instagram, ne, kann man euch ja auch verfolgen.
Ja, genau.
Euch auch, genau.
Ja, genau.
Aber trotzdem so dieses Ding, Nina hat es ja auch gerade gesagt, der Antrieb zu sagen, ich will nachhaltiger werden.
Ja.
Andererseits ist das auch sehr aufwendig, auch relativ teuer.
Ja.
Also sage ich mal, du willst ja am Ende des Tages, machst du das hier ja auch, um deine Familie zu ernähren.
Ja.
Ne? Du,
ja.
Ist Bio tatsächlich die Lösung, um jetzt auch, weil wir haben das ja gerade mitgekriegt, ist ja ein Impuls, wir haben das ja miterlebt, hast du ja auch hier in Nordfriesland, gibt es ja viele Schweinebauern, die aufgeben. Du hast jetzt keine Schweine, ist mir schon klar.
Ja.
Aber die Schweinepreise sind, wie sie sind. Also es gibt einfach viel zu wenig für Schlachtschweine.
Ja.
Eine Katastrophe.
Ja.
Wie ist das für dich? Du musst ja deine Rinder, du musst deine Schafe ja auch vermarkten.
Ja, genau.
Wie funktioniert das gut?
Also die Produktion ist ja erstmal teurer. Die Produkte, die ich produziere und die ich verkaufe, die sind teurer als herkömmliche. Also wenn man jetzt beim Discounter Bioprodukte kauft oder so, spiele ich da noch in einer anderen Liga. Wir sind doch teurer, ja, das kann man schon sagen. Aber es kommt auch daher, dass vieles nur auf unserem Hof passiert. Ich produziere auch teurer, die Tiere haben mehr Platz, bekommen mehr Raum, um sich zu entwickeln. Und so ist es auch auf der Weide. Ich habe nur die Hälfte an Erträgen, die jetzt vielleicht ein konventioneller Landwirt hat. Das ist auch im Getreidebau so und eben auch auf im Futterbau. Wie bei mir, ich habe nur die Hälfte an Gras, was ich für den Winter ernte. Ne? Das ist nur der halbe Ertrag und dadurch brauche ich auch ein bisschen mehr Fläche und das muss sich wiederum im Preis widerspiegeln. Und die Produktionskosten werden jetzt ja auch wieder teurer, Getreidepreise steigen, Diesel wird teurer. Das sind alles so Faktoren, die da mit reinspielen und dementsprechend ist es auch nicht automatisch so, ich mache Bio, ich verkaufe teurer, denn es ist automatisch rentabel. Man muss sich das genau überlegen und durchrechnen, denn wenn jetzt ein Milchviehbetrieb sagt, ja, ich mache jetzt Biomilch, weil da kriege ich ja jetzt 10, 15 Cent mehr, ja, das haut dann nicht immer hin, denn du musst ja auch bedenken, du musst weniger Kühe halten, die Kühe geben weniger Milch und dein Futter wird teurer, du hast mehr Aufwand auf der Fläche und es ist mittlerweile auch so, dass nicht jede Meierei Biomilch annimmt.
Okay.
Die Meiereien, die Biomilch annehmen, sind meistens auch schon voll, denn die Nachfrage ist auch, man hört es immer viel, ja, wir wollen alle Bio, aber wenn man so in den Laden guckt, wie da die Umsätze sind oder wie die Verkaufszahlen sind, dann ist das noch nicht so ganz so, dass jeder Bio kaufen möchte und dementsprechend kann dann auch nur Biomilch produziert werden und das muss man auch berücksichtigen.
Welche Rolle spielt denn für dich Direktvermarktung? Ihr habt ja den schönen
Wohnwagen,
also den schönen Hofladen. Sonst ist ja immer noch, sind ja 2, 3 Stufen noch dazwischen, bis es beim Verbraucher landet. Ihr geht ja hier direkt an den Verbraucher.
Wir gehen direkt ran, ja, das ist auch gewollt, denn einmal habe ich dort den höheren Mehrwert für meine eigenen Produkte, dass ich kann sagen, ich weiß, wo mein Rind oder wo mein Lamm geschlachtet wird. Das kann ich bestimmen. Dementsprechend kann ich auch die Preise im Hofladen festlegen. Natürlich kann ich jetzt nicht irgendwie das wie Gold aufwiegen, dass ich sage, ne, ich nehme jetzt den Preis und du kauf das, Mann. Ne, ich muss mich auch an die Regionen hier anpassen, was andere Direktvermarkter machen. Und es ist auch so, dass wir die eigene Milch hier verarbeiten. Darüber haben wir auch die eigene Sicht darauf. Also wir sehen, was wir tun und so können wir es auch vermarkten. Und
ja, vermarkten ist ein Stichwort. Ihr macht ja auch Marketing. Also
genau.
Sprich, du bist ja sehr, hat Nina ja schon gerade gesagt, mit Instagram und so weiter. Also da gibst du auch richtig Gas, ne?
Meine Schwester gibt Gas da, ja. Die hat's drauf, ja.
Schöne Grüße an Heike, ja.
Genau. Ich habe da nicht so das Talent für. Mir fällt das auch schwer, was zu posten, weil ich nicht genau weiß, wie es ankommt. Und Heike hat da ein genaues Händchen für. Die kann das richtig gut. Und das merkt man auch an ihren Beiträgen und auch an die Resonanz, die zurückkommt. Und Heike hat das ja auch schon mal gesagt, es ist uns auch wichtig, den Verbraucher nahezubringen, wie Landwirtschaft funktioniert, dass es nicht nur konventionelle große Betriebe gibt, es gibt auch noch die kleinen Familienbetriebe, die wirklich nur in der Familie arbeiten und wir wollen denen zeigen, wie es produziert wird und warum daher der Preis bei uns so hoch ist und nicht so günstig wie im Discount oder im Edeka-Markt oder so.
Ja, ich habe auch das Gefühl, dass das hier so ein Trend gerade so ist, ne, wenn ich meine alte Heimat beobachte, ne, wir haben ja auch noch kleine andere Betriebe hier in den Nachbardörfern, dass die auch über Direktvermarktung da wirklich ihre Nischen finden und ihr auch so nebeneinander existieren könnt, ne? Also ich weiß nicht, Sebas Husum da aus Rodenees zum Beispiel, der hat ja die konventionelle Sauenzucht, glaube ich, hatte er aufgegeben und baut jetzt nach und nach auch was, ich glaube nicht Bio, aber...
Nee, er macht Bio. Ich habe vor ein paar Wochen mit ihm Bio gesprochen.
Ja. Ach so, ja, okay.
Okay. Und unterhalten, ja.
Ich glaube, das ist wirklich, dass das so eine Entscheidung irgendwann ist, weil konventionell habe ich das Gefühl, du musst immer größer werden. Ne? Mein Vater hatte eben früher Schweine und mit 58 war so, ja, Nina wollte nicht, Thomas wollte nicht und ich müsste jetzt noch 200 Sauen dazu kaufen, damit ich noch rentabel bleibe. Ja. Ne? Oder das habe, was ich vorher auch verdient habe und dann... Nee, dann lieber weg mit dem Laden, ne? Und das ist dann irgendwie schade. Aber wir Kinder wollten ja auch nicht. Das ist ja. Und Bauern hatte ich auch nicht zu der Zeit. Und war das alles nicht.
Stand keiner bereit.
So. Stand keiner bereit, der das haben wollte. Ja. Und dann gehen so eine Höfe einfach in so riesen konventionellen Höfen auf. Ne? Das finde ich wirklich, das ist ja die Entwicklung, die wir da im Lübkekuch eben, ja, da ist finde ich, hatten. Da sind irgendwie noch 2-3 Bauern, die beherrschen den ganzen Koch da mit der Landwirtschaft und dann gibt es da irgendwie.
Kannst du das beobachten? Kannst du das bestätigen, was Nina gerade sagt, dass so eine Konzentration stattfindet?
Ja, also man merkt schon, dass wenn ein kleinerer aufhört, dass das eher schon größerer dann aufnimmt. Also dass der dann die Flächen pachtet und auch vielleicht dann dementsprechend auch mehr Vieh hält, weil er eben mehr landwirtschaftliche Nutzfläche zur Verfügung hat. Und das ist schon zu merken, ja, das ist ja klar. Das macht ja auch Sinn, wenn ein Kleiner aufhört, irgendwas muss ja mit dem Land passieren und irgendeiner nimmt es ja und der wird ja dementsprechend automatisch größer und das muss er dann ja auch werden und dann muss auch schnell ein Stall gebaut werden, um weiterhin, wie du schon gesagt hast, rentabel zu sein und damit das pro Kopf auf Tier sich rechnet.
Ja, wie siehst du, wir reden immer von der Agrarwende, ist ja das große Thema, wir haben ja auch jetzt demnächst eine neue Bundesregierung, die sagen ja auch, hast du da Hoffnung, dass das besser wird als das, was Frau Klöckner da teilweise verzapft hat? Oder bin ich jetzt ungerecht ihr gegenüber?
Ja, die Hoffnung stirbt ja zuletzt. Ja. Ne? Also Hoffnung sollte man immer haben, sonst könnte ich den Laden auch dicht machen, wenn ich keine Hoffnung hätte, dass sich was ändert. Es ist schwierig, es ist ein sehr komplexes und schwieriges Thema, die Agrarpolitik. Und
ist denn Bio die Lösung? Also zu sagen, wollen wir alle mehr Bio machen und dann kriegen wir das schon gut hin? Tierwohl ist dann auch gleich gesichert oder ist das zu kurz gesprungen?
Ich glaube, Bio ist nicht die konkrete, alles besser machende Lösung. Es ist einfach, dass die komplette Landwirtschaft an sich auch umdenken muss, dass mehr auf Tierwohl geachtet werden muss, dass die Preise, die am Ende an den Verbraucher gehen, angepasst sein müssen, dass nicht immer alles auf den Landwirt abgedrückt wird, was ja auch im Moment so ist, dass einfach, wenn es irgendwo schief läuft, geht es immer an den Letzten in der Kette und das ist ja meistens der Landwirt, der die Produkte produziert und
ja, aber was kann sich konkret ändern? Also was das heißt ja mal, wir Verbraucher haben auch die Möglichkeit, natürlich, wir können in deinen Laden gehen.
Ja, aber man sieht es ja an den Verkaufszahlen. Also,
was ich auch gut fand, wir waren ja hier am Wochenende hier in der Umgebung und so und sind auch mal essen gegangen und dann, wenn du ins Restaurant gehst und dann wirklich siehst, wir nehmen eben Produkte aus der Region, ne? Oder eben euer Hofladen, finde ich super, dass auch die Menschen, die hier Urlaub machen, da aufmerksam gemacht werden und auch mit Hofführungen und dass das Bewusstsein einfach anders wird, ne? Dass die Wurst irgendwie auch mal aus einem Tier geworden ist. Also dass diese Verbindung herzustellen, glaube ich, ist wichtig für den Endverbraucher und dann auch zu sehen, wie sieht so eine Landwirtschaft aus, ne? Also wir haben auf dem konventionellen Milchbauernhof Urlaub gemacht und da haben wir auch in so einem Eckstand gestanden und mal zugeguckt, ne? Und mein Sohn weiß jetzt eben, dass die Kühe nicht lila sind. Ne?
Das ist das größte Klischee, was man
naja,
hat,
genau,
ne?
Genau. Also das ist.
Naja, aber ich meine, jetzt sitze ich ja hier mit zwei. Wir haben ja auch schon mal eine Folge über Fleisch gehabt. Ich werde jetzt nicht alles da wiederholen, was Thomas und ich damals besprochen haben. Aber ich bin ja immer so der Meinung, habe ich keine Kinder, muss ich auch mal vorsichtig sein. Aber es kann ja gar nicht früh genug anfangen. Vielleicht auch in der Schule so eine Art Ethikunterricht, nenne ich es mal, um auch zu gucken. Guckt euch mal einen Bauernhof, guckt euch vielleicht auch mal einen Schlachthof an. Ja. Also nicht jetzt die Siebenjährigen, aber vielleicht ein 14-Jähriger kann das
genau
ertragen.
So ab 8., 9. Klasse.
So zu Halloween ist es ja dann so.
Ne? Aber, genau. Nein, aber ernsthaft, dieses zu sagen, so ein Bewusstsein zu schaffen und also ich habe immer, vielleicht ist das jetzt auch Populismus, aber ich sage, verbietet doch einfach Tiertransporte. Einfach nur noch maximal 50 Kilometer. Dass die nicht mehr zu irgendwelchen Schlachthöfen
Ja, aber da ist das Problem, dass es ja keine Schlachthöfe gibt, die das alles dürfen.
Denn aber müsste ich das denn nicht wieder machen? Also ich meine,
aber du musst ja auch sehen, dass die Auflagen für Schlachthöfe auch immer strenger werden. Weiß, immer größer. Ich habe meinen Hausschlachter hier in Niebel gehabt, der darf keine Schweine mehr schlachten und ich habe mit ihm mal gesprochen, wenn er dann aufhört, ich könnte ja auch sein Equipment abkaufen und bei mir einen kleinen Zerlegeraum machen, wo ich dann einfach das schlachten lasse, das Tier, das hole ich mit einem Kühlanhänger ab und zerlege es hier selber. Er sagt, das kannst du machen, das rentiert sich nicht. Nee. Dann kommt das Veterinäramt bei dir auf der Matte und die sagen dann, ja, du musst es aber so und so machen. Ja, du brauchst für alles Räumlichkeiten, alles.
Früher gab es ja auf dem Dorf, wir hatten ein Emmelsbild, ein Klangsbild und das gibt es ja alles nicht
mehr. Ja, genau, das gibt's nicht und das hat auch einen Grund, weil erstmal ist der Beruf nicht mehr so attraktiv wie früher. Ja. Zudem, und das liegt auch daran, dass die Auflagen unheimlich groß werden und unheimlich kostenintensiv sind. Und das ist das Problem. Und das können sich wiederum nur die Großen leisten.
Was machst du denn mit deinen Schafen und Kühen? Also wo gehen die hin?
Die gehen nach zur Schlachterei Burmeister nach Viöl. Das sind, ist schon 40 Minuten Autofahrt.
Ja. Aber das ist Viehbank. Ja noch
Transport. Das ist auch so der nächstgelegene, wo ich das kann. Und der ist auch Bio- und Demeter zertifiziert und darf schlachten und verarbeiten. Und da geht's noch. Der nächste wäre dann Richtung Neumünster oder auch weiter Richtung Hamburg. Da müsste ich ja noch weiter fahren.
Seid ihr denn auch miteinander vernetzt? Es gibt ja noch die Rodeneser Weiderinder, die das, glaube ich, genauso machen.
Da ja, ist die sind auch im Viöl.
Wir auch Viöl. Also
ja, ja, es ist, Burmeister ist eigentlich fast noch der Letzte wirklich, der hier Hausschlachtung machen kann für jemanden. Ne?
Ja, aber was ist deine, um jetzt nochmal auf den Punkt Agrarwende, was brauchen wir? Also was würdest du dir, wenn du jetzt eine Wunschliste machen kannst an die Politik, was sollen die machen?
Was sollen die machen? Schwierig zu sagen. Wenn sie machen würde, was ich will, ist ja jemand anders unglücklich.
Du darfst
ja, das ist,
du darfst ja jetzt.
Achso, ich darf immer. Ja, die Preisgestaltung ist wichtig.
Ja.
Ne, wenn, man muss natürlich auch aufpassen, wenn der Bauer nachher wieder mehr Geld für seine Produkte macht, dann will er natürlich mehr machen, um mehr Umsatz zu machen. Weil
dann wächst man
wenn,
wieder,
ja, genau. Wenn ich jetzt, wenn jetzt auf einmal ein Landwirt jetzt 60 oder 70 Cent für seine Milch kriegt,
ja.
Der sagt dann auch schon, ja, weißt du was, ich habe ja noch Land über, ne? Statt Getreide anzubauen, baue ich da Mais an oder mach noch Ackergras und make einfach 100 Kühe mehr. So, und dann geht der Rubel wieder nach hinten das, los, bitte, dann ist wieder die Nachfrage sehr groß, die Nachfrage sinkt dann ja, weil einfach mehr Produkte am Markt sind.
Ja.
So, und dieses, wenn das, und das ist einfach die Schwierigkeit, dann müssen alle an einem Strang ziehen, so, ihr kriegt den mehr Preis, aber dann dürft ihr auch nicht mehr produzieren. Das ist ja wieder das nächste Problem. Der Markt ist ja unabhängig. Und wenn das Angebot gesättigt ist, dann
aber ist diese Generation, also du, ne, diese jungen Landwirte, sag ich mal, so um die 30, spürst du da so eine Art Aufbruchsstimmung, dass ihr schon sagt, wir sind bereit, was zu verändern? Und das ist jetzt gar kein Vorwurf an eure Elterngeneration.
Ja, nein, überhaupt nicht. Aber ja, viele wollen ja. Also ich habe viele Kollegen, die immer so ein bisschen Direktvermarktung machen. Die machen Vorausschlachtungen, die versuchen irgendwie Kartoffeln, die sie am Feld angebaut haben, direkt zu vermarkten. Einfach um ein bisschen mehr Kundennähe und eben den Verbraucher zu sensibilisieren, was wirklich bei uns auf dem Acker passiert oder im Stall.
Aber reicht das? Wir müssen ja auch alle satt werden. Nicht nur wir 80 Millionen natürlich. Deutsche, sondern keine Ahnung.
Ja, es sind ja 8 Milliarden Menschen auf dem Planeten. Ja, die haben ja alle Hunger und wir haben ja so schon Hungersnöte. Ne?
Ja.
Man muss natürlich auch aufpassen, dass wir nicht alle Lebensmittel für die Welt machen können. Denn machen wir, wenn wir in Deutschland jetzt, wir produzieren ja mehr Milch, als was wir brauchen.
Ja.
Und wir könnten natürlich sagen, ja gut, dann geht das eben nach Afrika, wo die Leute hungern.
Ja,
so, dann machen wir,
mehr, ne?
Ja, aber wir machen den Bauern in Afrika dann den Markt kaputt.
Okay, also das ist,
weil wenn wir komplex, das so rüberschütten, dann kaufen wir ja das Günstige aus Europa ein. Ne? Und dann kriegt der Bauer in Afrika wieder kein Geld für seine Milch und dann geht der wieder pleite. So, diesen Kreislauf muss man ja auch im Blick behalten, dass man nicht einfach, nur weil wir hier gute Bedingungen haben, um Milch zu produzieren oder auch Fleisch, oder weil wir ein gutes Klima haben, in Deutschland, dass wir das anderen Ländern nicht kaputt machen. Ne? Gerade in Ländern wie jetzt Afrika, wo die natürlich nicht so eine intensive Landwirtschaft betreiben können, wie wir es können. Wir würden denen das ja alles kaputt machen, auch wenn Getreide. Wir haben ja hier in unserer Marschregion 10 Tonnen, also 100 Doppelzentner den Hektar, den wir hier ernten können im Weizen. Ja, und wenn wir das jetzt, das, was wir nicht brauchen, nach Afrika verschiffen, dann sind die da zwar satt, aber die Bauern, die dort sind, die verarmen ja, die wissen ja gar nicht mehr, was sie machen sollen.
Warst du da in deinem Auslandsjahr? Warst du da in,
wo warst nein, du da? Ich war in Australien.
Ach, in Australien.
Ja, okay, ich war nur in Australien. Nein, in Afrika war ich nicht.
Aber hatte das auch landwirtschaftlichen Bezug? Also, oder war das?
Ja. Ich habe da auf dem Agrarbetrieb gearbeitet, ja.
Wir haben, und waren das Riesenbetriebe?
Ja,
also das für,
14.000 Hektar hatte der Betrieb, wo ich gearbeitet habe.
Ja.
Wir haben riesige, gigantische Maschinen. Und ich habe beim Lohnunternehmer in Australien gearbeitet, der beauftragt wurde von Hassad Foods.
Okay.
Und Hassad Foods gehört ja auch so der Fernsehsender Al Jazeera und so.
Okay,
das ist ja dieser Ölscheich. Und für den haben, also für den, das also ja, der hat ja ein Riesenunternehmen in Australien. Und wir waren nur auf einem Gebiet von ihm. Der hat ja 150.000 Hektar oder mehr.
Hatte der Betrieb eigene Autobahn, um von A nach B zu fahren?
Das sind ja ganz andere Dimensionen.
Das sind ganz andere Strukturen da drüben. Ja, okay. Das darf man natürlich mit hier nicht vergleichen. Ne?
Okay.
Und da wurde ursprünglich, hat günstig Land in Australien gekauft und wollte da Getreide produzieren für sein eigenes Land, um es da zu verkaufen.
Ja, ja.
Haben die dann am Ende nicht gemacht. Das wurde dann über den Weltmarkt irgendwo verkauft, weil das scheinbar rentabler für ihn war oder was auch immer. So genau stand ich im Betrieb ja nicht drin. Ich habe da ja noch ein paar Monate gearbeitet und habe ja nur Erfahrung gesammelt.
Also wirklich sehr, sehr interessanter Einblick. Du kannst uns natürlich jetzt nur einen kurzen Einblick geben.
Ja, ja.
Nina guckt schon auf die Uhr. Wir wollen nochmal in den Hofladen gucken. Da gucken
ja,
wir einfach mal rein.
Ja, ja.
Mein Vorschlag ist, wir werden so in einem Jahr verabreden wir uns nochmal wieder.
Ja,
dann
gerne.
Gucken wir mal, was mit der neuen Bundesregierung passiert ist und ob es so eine Agrarwende gab. Dann legen wir es mal zur Wiedervorlage.
Ja, okay? Da bin ich gespannt, ja.
Nina ist dabei, ja.
Sehr läuft. Schön.
Alles
ja,
klar.
Läuft. Super.
Vielen Dank. Wir schalten wieder zurück nach Solingen und Lübeck. Ja. Boah, wir gehen jetzt in den Hofladen und gehen hier nochmal gucken.
Ja. Genau, sehr schön.
Allerbest.
Bis dann.
Danke.
Ciao.
Tschö.
Tschö.
Ja, Mensch, Wahnsinn.
Ja, das war's.
Schönes Interview.
Interessanter Typ, muss ich einfach sagen. Also
ja,
ganz.
Also auch, ja, und vor allen Dingen auch sehr klare Aussagen, sehr klares Konzept vor Augen, muss ich sagen. Das finde ich sehr schön, weil ich habe immer gedacht, für solche Höfe, die müsste man eigentlich viel mehr unterstützen. Weil manchmal hatte ich das Gefühl, je größer der Schlepper, desto kleiner der Verstand. Das ist jetzt ein bisschen populistisch gesagt, aber manchmal habe ich, wenn ich so klagende Bauern höre, dann denke ich, nee, genau solche Bauern wie diese, die muss es geben, die sagen, man muss umdenken, weil letztendlich ist Landwirt eine selbstständige Tätigkeit.
Ja.
Man ist selbstständig. Das heißt, man unterwirft sich damit auch den Gesetzen des Marktes. Das ist ja keine Kolchose oder kein Planbetrieb oder sowas, keine Planwirtschaft, sondern das ist ein Markt. Und da kann man nicht immer nur Bedingungen stellen, sondern man muss auch mal umdenken. Jetzt werden die Leute sagen, was labert er denn? Er ist ja nie Landwirt gewesen. Das ist richtig. Mein Vater ist Landwirt gewesen. Das hat Nina ja alles so schön auch in dem Interview erklärt.
Ja.
Aber letztendlich braucht es diese Leute, weil man kann sich als Kleinbetrieb heute unter diesen Großbetrieben, die ja auch ein Problem sind, natürlich nicht mehr behaupten. Und dann springt man über die Klinge. Das sind leider die Gesetze des Marktes. Jetzt habe ich mir wahrscheinlich viele Feinde gemacht, was ich gar nicht so eng sehe. Aber dieses Wehklagen und Besitzstanddenken, das scheint ja auch ein gesellschaftliches Problem sein. Wir müssen uns in Zukunft vielleicht von einigen Wohlstandsdingen verabschieden.
Ja,
das ist Stichwort Klimawechsel, Stichwort Corona,
absolut,
das ist dann eben so.
Ja.
Und das ist hart, ich weiß, aber wie gesagt, selbst Landwirtschaft ist eine Selbstständigkeit.
Ja, und für mich, mir ist es auch so gegangen, dass ich dieses Gespräch mit Christian, ich habe für mich, man hat ja so Stereotypen im Kopf, so ein Biolandwirt, das ist auch ein bisschen vielleicht ein altes Denken, da denkt man, naja, das ist dann so Ökokrams. Und bei Demeter, muss ich auch ehrlich sagen, war für mich immer so ein bisschen aber er ist ein junger, moderner Mann, der was vorhat. Ich war ja auch dann mit Nina noch in dem Hofladen, einfach fantastisch. Also wir machen jetzt hier, wir dürfen ja keine Werbung oder wollen jetzt keine Werbung machen, weil wir ihn ja sozusagen interviewt haben. Deswegen erst jetzt nicht. Aber ich kann euch nur empfehlen, guckt euch das mal an. Geht mal, wir verlinken das ja auch mal die Seite, ne, und geht darauf.
Also weiß ja nicht, was Nina und du ja euch in die Tasche gesteckt habt, da schön. Da kann ich natürlich in diese Werbung, ich weiß nicht so. Aber
ich sitze hier unter meinem Schaffell und bleib, nein.
Also zum Beispiel, wie man das integrieren kann in den eigenen. Zum Beispiel die Gänse, die dieses Jahr auf den Weihnachtstisch kommen, hier bei uns zu Hause. Da werde ich am 16. Dezember zu Fuß hingehen. Das ist ein Hof hier bei uns. Der ist hier 5 Minuten Fußweite von uns weg. Da werde ich 2 Gänse abholen. Und sag ich mal, so im Kleinen geht das auch. Und deshalb ist es sehr gut, solche Höfe zu unterstützen und zu supporten. Und eins muss ich dazu natürlich auch sagen. Es wird natürlich immer so gesagt, ja, dieses billige Fleisch und so. Ja, das ist ein Problem. Und natürlich ist aber dafür auch ein Markt und nicht alle, so wie wir, sage ich mal, gehören ja zu Leuten, die sich das leisten können, aber es gibt eben auch Menschen, die Fleisch essen möchten und sich das nicht leisten können.
Ja,
also das ist ja, ne?
Genau, und das aber das, was wir haben ja, wir wollen dann, habe ich vorhin im Interview auch schon mal gesagt, wir wollen jetzt nicht wieder die Fleischfolge wiederholen, aber das, was Nina sagte,
nee,
Wurst kommt aus einem Tier und daran sollten wir immer denken.
Ja,
also ich denke, wir machen das so, dass wir mit Christian uns in einem Jahr wieder treffen und dann gucken wir mal, was die neue Bundesregierung so alles gemacht hat.
Das finde ich eine gute Idee. In einem Jahr kann man natürlich nicht keine Wunder erwarten, aber ich finde das eine sehr gute Idee, sozusagen Landwirtschaft auf Wiedervorlage wäre eigentlich auch ein schöner Titel für diese Sendung.
Ja.
Macht auf jeden Fall neugierig, ja?
Auf jeden Fall. Thomas, ich würde sagen, wir kommen zum Umtrieb, oder? Oder was sagst du?
Genau. Ja, Mann, bist du streng.
Ach, Mensch, ich habe auch 20 Minuten Interview noch auf der Uhr.
Ja, das stimmt. Du hast ja schon gearbeitet, ne? Wer fängt an beim Umtrieb der Woche? Bevor wir den Trailer einspielen.
Fang du mal an, ich habe schon so viel gesabbelt jetzt.
Okay,
alles der klar. Trailer.
Der Umtrieb der Woche.
Ja, bei mir geht es heute, wie sollte es anders sein, um Weihnachten. Und das ist was, was mich wirklich aufregt. Mich regen viel zu viele Dinge auf, wie immer. Aber ich habe auch darüber nachgedacht, dass ich mich nicht so viel aufregen soll. Darüber habe ich mich dann wieder aufgeregt. Aber letztendlich haben scheinbar Teile der Medienlandschaft kein anderes Problem als diesen Hype, dass es zu Engpässen bei den Weihnachtsgeschenken kommen könnte, für sich entdeckt und haben da gedacht, okay, ja, es kann knapp werden an Weihnachtsgeschenken. Wenn ich aber sehe, was alles an Werbung auf mich einprasselt und wie voll Amazon ist in dem Sinne, sollte man sich darum keine Sorgen machen. Ganz im Gegenteil, vielleicht schreibt man, ist auch viel billiger, schreibt man seiner Frau oder seinem Mann auch mal ein Gedicht oder malt dem Bild, und das meine ich jetzt tatsächlich ernst, oder bastelt ein paar Strohsterne. Das ist vielleicht wichtiger als der 10. Das 10. iPad oder das 10. Handy. Das ist jetzt so, klingt jetzt so nach Kapitalismuskritik, aber wir haben, glaube ich, wirklich andere Sorgen, als um es darum zu machen, dass die Geschenke unterm Weihnachtsbaum knapp werden. Vielleicht wäre das auch mal wünschenswert, dass die Leute wieder mehr zusammenkommen und sich mehr darauf besinnen, eine Gemeinschaft zu haben, eine Gesellschaft zu haben. Das war mein Umtrieb der Woche. Und jetzt, Andreas,
ja, absolut, du bitte. Kann ich nur unterstützen. Ja, mein Umtrieb der Woche ist ein bisschen profaner, ehrlich gesagt, aber ich kann es kurz machen. Drosten und andere Experten haben es uns gesagt. Ja, und damit ist alles gesagt.
Und wir haben es euch auch gesagt.
Ja, wir haben es, glaube ich, auch gesagt. Aber ja, ich kann nur sagen, bleibt stabil, bleibt gesund, und hoffen wir, dass wir irgendwie gut durch diese Zeit kommen.
Ja. Das möchte ich auch nochmal dazu unterstützend sagen, auch die Geimpften, es ist ja nicht so, dass man dann plötzlich, also man kann ja auch als Geimpfter ansteckend sein, wenn ich das richtig verstanden habe, und sich dementsprechend auch zu verhalten. Gefühlt bin ich der Einzige, der in ganz Solingen noch eine Maske trägt. Ich übertreibe vielleicht auch ein bisschen, ich mache das draußen und so, aber vielleicht sollte man anhand dieser Zahlen einfach auch ein bisschen noch mehr darauf achten.
Auf jeden Fall. Ja. Also ich habe jetzt wieder, gerade einkaufen und habe das erste Mal jetzt wieder eine FFP2-Maske genommen. Ich habe sonst immer diese blauen, weißt du, diese medizinischen, weil man da besser atmen kann. Aber jetzt denke ich auch, nee, jetzt ist wieder Zeit.
Ich habe immer FFP2, haben wir die ganze Zeit durchgezogen. Hier auch für die Kinder und so. Aber gut.
Also, nehmen wir die Trommel in die Hand. Wir freuen uns in 2 Wochen mit der frischen Folge.
Sollen wir heute mal gemeinsam
trommeln? Ja, komm, lass mal gemeinsam
trommeln. Machen wir so ein bisschen. Okay, und ab dafür, tschüss, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.